Herzlich willkommen und moin zu den Feuilletönen mit immer noch einem Feuilleton. Daran hat sich auch in dieser Woche nichts geändert. Ihr wisst ja, Frau Eichler ist immer noch dabei, in irgendeiner Form zu renovieren, ihr neues Domizil bewohnbar zu machen. Und deswegen ist sie auch immer noch nicht da und das wird noch eine Weile so bleiben. So richtig viel gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich bin wieder bei Twitter. Meine Twitter-Pause ist beendet und bis jetzt ist das ganz okay, muss ich sagen. Ich brauche ja immer so meine Pausen, ne, von Twitter schlicht und ergreifend, weil es mir irgendwann tatsächlich echt richtig auf die Nerven geht, weil ich glaube, wenn ich diese Pausen nicht machen würde, dann würde es mir auf Dauer keinen Spaß mehr machen oder so gar keinen Spaß mehr machen. Dann würde ich, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr twittern. Dann würde ich irgendwann komplett die Lust verlieren daran. Das möchte ich natürlich nicht und deswegen mache ich einfach schlicht und ergreifend diese Pausen, damit ich mir das Ganze am Ende nicht komplett verleide oder mir das Ganze am Ende nicht verleidet wird. So, das dazu. Ich glaube, so richtig viel Pre-Show mache ich diesmal einfach nicht, weil es auch schlicht und ergreifend gar nicht so richtig viel zu erzählen gibt, außer dass ich glücklich bin, dass es Herbst ist. Das Wetter wird immer toller und ich bin immer glücklicher. Ich liebe diese klare, schöne Herbstluft. Wunderbar. Ich liebe es übrigens auch, dass es morgens wieder dunkler ist und dass es bald vielleicht auch endlich ganz dunkel ist, wenn man aufsteht. Tolle Sache. Ich finde es übrigens auch wahnsinnig schön, dass es abends wieder früh dunkel wird. Das ist sehr viel gemütlicher, sehr viel schöner. Man schläft wieder besser, weil es länger dunkel ist. Und dunkel ist gut für Schlafen. Und ich weiß auch gar nicht, was die Leute abends bei Dunkelheit noch auf den Straßen rumlaufen wollen. Das soll dieser ganze Blödsinn eigentlich. Die können schön zu Hause bleiben. Da ist warm, da ist Kakao, da ist Bett. So, fertig. Nicht? Nehmt euch ein Beispiel an Opa. Opa macht das auch so. So, genug davon. Folgt mir auch diesmal unauffällig in Episode 313 der Feuilletöne. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die wöchentliche Kultursendung für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Frau Eichler ist immer noch nicht da. Sie ist immer noch dabei, ihr neues Domizil zu renovieren, auf das es hübsch wird und auf das sie dann wieder zu uns stoßen kann und euch alle mit ihrer wunderhübschen Stimme auf der einen und mit ihren klugen Beiträgen auf der anderen Seite zu erfreuen. Und so hangel ich mich auch diesmal allein durch die übrig gebliebenen Rubriken und es geht wie immer los mit Gelesen. Und gelesen habe ich diesmal einen Teil, ein Buch aus dem im Moment jedenfalls aus vier Büchern bestehenden oder aus der im Moment aus vier Büchern bestehenden Musikbibliothek vom Kiwi Verlag von Kiepenhauer und Witsch. Und die haben etwas vor. Die wollen eine Musikbibliothek in die Welt klöppeln und sie starten mit vier Büchern. Und da geht es zunächst einmal um Nick Cave, um Frank Ocean, um Take That und um die Toten Hosen. Und sie konnten Autoren gewinnen wie Anja Rützel, Sophie Passmann, Thies Uhlmann, der auch gerade ein neues Album veröffentlicht hat, und Tino Hanekamp. Und von Tino Hanekamp habe ich gelesen Nick Cave. Also es geht in diesem Fall um den Künstler Nick Cave. Ja, mit vier Titeln hat das jetzt also alles begonnen. Das war der Auftakt dieser Musikbibliothek, dieser neuen Reihe zum Thema Musik. Und es soll so sein, dass bekannte Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker über ihre Lieblingsband oder ihre Lieblingssängerinnen und Sänger schreiben. Quasi Liebeserklärungen an Menschen, die besonders prägend für die KünstlerInnen waren. Und den Auftakt machen, wie ich gerade schon erwähnt habe, Thies Uhlmann über die Toten Hosen, Sophie Passmann über Frank Ocean, Anja Rützel über Take That und Tino Hanekamp über Nick Cave. Nun, Diesen Büchern folgend sind 4 bis 6 weitere Titel pro Jahr geplant. Darauf dürfen wir uns also freuen. Und wir werden das als Feuilletöne auf jeden Fall begleiten, denn das ist natürlich etwas, was nun für unsere Sendung optimal ist. Bücher über Musik, was kann es Schöneres geben, von Menschen, die dann auch noch mit Liebe über eben diese Musik schreiben. Da sind wir natürlich sofort dabei und da bin ich natürlich auch sofort dabei. Und deswegen habe ich mir jetzt mal ein Buch ein bisschen näher angeguckt. Ich habe ein bisschen reingelesen, ich habe es sogar zu Ende gelesen. Und da geht es um Nick Cave eben. Und Tino Hanekamp lebt seit einigen Jahren im tiefen Süden Mexikos und hat dann eben die Chance bekommen, über den Sänger und Schriftsteller Nick Cave zu schreiben und sich sogar in Mexiko-Stadt mit ihm zu treffen. Es gab schon mal eine Begegnung mit den beiden, die ist allerdings 15 Jahre her und an die erinnert er sich auch nicht so gerne, aber er macht sich auf den Weg zusammen mit der Liebsten, die nicht so viel über dieses Idol weiß und es beginnt eine abenteuerliche, aber wahre Geschichte über einen der größten Songwriter unserer Zeit, über Kunst und Kreativität, Trauer, Liebe und die Kraft, die im Wandel liegt, also all das, was Nick Cave ja auch ausmacht. Das ist das Tolle an diesem Buch. Ich kann ja jetzt im Moment nur von diesem Buch reden, dass es im Grunde genommen diese Geschichte erzählt, wie diese beiden eben auf dem Weg nach Mexiko-Stadt sind und eben da dann auch sehr viel über Nick Cave gesprochen wird, über die Songs gesprochen wird und über das, was Nick Cave eben auch so ausmacht. Und genauso ähnlich ist auch dieses Buch gestaltet. Es geht also genau um die Themen, die ich gerade eben auch schon angesprochen habe. Eben um diese Trauer und all diese ganzen Geschichten, aber eben auch um das Überwinden von Trauer. Denn das gehört ja zu Nick Cave auch dazu. Und natürlich um Liebeslieder. Wir haben ja gerade schon über Liebe gesprochen und da geht es natürlich auch bei Nick Cave immer drum. Es geht immer um die Liebe oder oft um die Liebe. Und so geht es natürlich auch in diesem Buch über die Lieder, die über Liebe handeln, also über Liebeslieder. Also für alle Nick Cave-Fans, aber nicht nur für die, ist das ein wirklich schöner, schöner Einstieg in die Welt der Musik, nenne ich es jetzt mal ganz einfach. Denn das Buch kann man natürlich auch lesen, wenn man kein Nick Cave-Fan ist. Die Geschichte trägt sich trotzdem und man lernt Nick Cave ja im Laufe dieses Buches auch kennen. Man lernt sehr viel über Nick Cave. Insofern ist das schon in Ordnung und man kann dieses Buch einfach lesen, ohne jemals was von Nick Cave gehört zu haben, aber ich garantiere euch, nach diesem Buch wollt ihr was von Nick Cave hören. Insofern kann ich, ob dieses einen Buches, im Moment jedenfalls, nur sagen, dass diese Geschichte rennt. Und wir werden die anderen 3 Bücher, die ich hier auch vor mir liegen habe, nämlich eben nochmal T.S. Ullmann, Sophie Passmann und Anja Rützel, selbstverständlich auch noch lesen. Der Einstieg war jetzt eben Tino Hanekamp und Nick Cave und erscheinen wird das Ganze im Kiwi Verlag und zwar im Rahmen des Projektes Musikbibliothek. Das Ganze wird erscheinen am 10. Oktober. Am 10. Oktober startet also diese Reihe mit diesen 4 Büchern, die ich gerade schon erwähnt habe, also mit Sophie Passmann über Frank Ocean, mit Anja Rützel über Take That, mit T.S. Ullmann über Die Toten Hosen und eben mit Tino Hanekamp über Nick Cave. Eine tolle Idee, eine grandiose Idee, da rennt man bei mir natürlich offene Türen ein, völlig klar. Und ich weiß, dass all diese Menschen schreiben können, deswegen mache ich mir auch überhaupt gar keine Sorgen darüber, dass diese Bücher gut zu lesen sind. Übrigens, dieses Buch über Nick Cave ist gerade mal 135 Seiten lang. Es ist ein wunderschönes Hardcover, wirklich toll gemacht, schöne Sache, macht Spaß, ist vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Also insofern, ab dem 10. Oktober kann man diese von mir erwähnten Bücher käuflich erwerben. Erschienen im Kiwi Verlag, im Kiepenhauer und Witsch Verlag, das Projekt Musikbibliothek. Und wir sind natürlich, beziehungsweise ich bin begeistert. Und wir werden die anderen Bücher dieser Reihe auf jeden Fall auch noch besprechen. Für dieses Buch über Nick Cave von Tino Hanekamp gilt, das ist definitiv ein Rent. Wir kommen zu Gehört und wir kommen zu The Murder Capital. Und das ist eine irische Post-Punk-Band aus Dublin. Die Band wird gerne mit Bands wie Idols, Slaves oder Shame verglichen. Es handelt sich bei When I Have Fears um das Debütalbum von The Murder Capital. Die Texte der Band handeln unter anderem von ihrer Heimatstadt. Die Band kommt aus Dublin und sie sagen selber, es fühlt sich einfach so an, als gäbe es jede Menge verdammter Hotels in Dublin, an deren Stelle aber besser neue Wohnungen entstehen hätten können. Überall in der Stadt stehen Kräne, so die Band. Es geht um Obdachlosigkeit, Selbstmord, um psychische Probleme. Die Band weiter, wir wollen nur so viel wie möglich über Dinge reden und sicherstellen, dass die Regierung mitbekommt, dass wir mit dem, was ist, nicht zufrieden sind. Sie singen also unter anderem über die Missstände in Dublin, was auf der einen Seite boomt, aber eben auf der anderen Seite auch viele Menschen einfach zurücklässt. Davon handelt unter anderem dieses Album. Man fühlt sich des Öfteren an New Model Army erinnert. Der Sänger James McGovern hat eine recht ähnliche Stimme und auch sonst ist der Sound dieser Band eben jener recht nahe. Wir befinden uns also im hübschesten Post-Punk, also einem Sound, der ganz klar aus den 80ern herrührt und da eben auch seine Wurzeln hat. Es kommen ja im Moment sowieso sehr viele hübsche Sachen aus Irland und so eben auch diese Band. Es geht dunkel los und so bleibt es dann auch. Man ist also hier wirklich in Gänze der Tradition des Post-Punks verhaftet. Also nicht nur musikalisch, sondern auch lyrisch geht es hier ganz klar in die dunkle Richtung. Ein Beispiel, ich übersetze es jetzt auf Deutsch, ich bin ein Stern, der nicht glänzt. Sowas kann man dann hier hören. Also es fängt dunkel an, das ist so ein bisschen das Entree, ich bin ein Stern, der nicht glänzt. Und so bleibt es dann auch. Wer also aus den 80ern kommt und Spaß an Dunkelheit, Moder und Verdammnis hat, ist hier, wenn man so will, genau richtig. Aber so witzig ist das eigentlich alles gar nicht. Denn das, was die Band hier macht, ist sehr konsequent. Vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter als das, was die Idols machen. Denn auf diesem Album sucht man die Heiterkeit des Lebens nun wirklich vergeblich. Und dafür gibt es natürlich auch Gründe. Denn neben dieser ganzen Dublin-Geschichte und neben den Dingen, die der Band politisch nicht gefallen, ist dieses Album auch gezeichnet vom Tod eines engen Freundes der Band und vom Tod der Mutter eines der Bandmitglieder. Das hat diese Band und dieses Album natürlich auch geprägt. Es geht also auch um Verzweiflung, um Ratlosigkeit, um Wut, um Unrecht und Trauer auf diesem Album. Man wohnt aber auch auf der anderen Seite so eine Art Therapiesitzung bei, denn es gibt auch Wärme auf diesem Album, die dann wieder etwas Tröstendes hat, was ja auch wirklich eigentlich so ein bisschen typisch Post-Punk ist, denn auch auf dem Pornography-Album von The Cure zum Beispiel ist es irgendwie auch etwas tröstend. At the end of the day. Es hat etwas Tröstendes und so ist es bei diesem Album auch. Das Album hat eine hervorragende Dramaturgie. Es geht wirklich nach vorne los und dann in der Mitte wird es ein bisschen langsamer, nur damit es am Ende wieder Fahrt aufnimmt. Es ist eine hervorragende Dramaturgie, das ist fast schon eine Suite, wenn man so will, wenn man mal genau hinhört. Das ist ein Album, was von vorne bis hinten durchdacht ist und zwar im positiven Sinne. Es ist nicht gemacht, aber es ist durchdacht. Ein Album voller Wut, voller Trauer, voller Verzweiflung über das persönliche Schicksal und über die Zustände in Dublin und in Irland, wenn man so möchte, aber eben auch voller Wärme, Trost und Empathie. Und es ist eben auch kein breitbeiniger Jeans-Jacken-Rock, der von zu viel Testosteron gespielt wird, wie wir das von anderen Bands wie zum Beispiel die Toten Hosen kennen. Also das passiert hier auch nicht. Das Ganze hat man irgendwie schon mal gehört. Es ist vertraut, es ist neu. Es ist bewegend, es ist toll. Man erkennt etwas wieder, man erkennt aber auch das Neue. So sollten Alben sein. Das Rad erfindet man sowieso nicht mehr neu, aber immerhin in dem Vertrauten etwas Neues zu machen, ist doch eigentlich ganz schön. Und so holen sie die 80er sozusagen oder bedienen sich bei den 80ern und machen daraus ein Album des Jahres 2019, in dem sie diesen 80ern etwas Hübsches hinzufügen. Und The Murder Capitals mit dem Album When I Have Fears bekommt von mir selbstverständlich ein Rent. Ob das auch für Belle and Sebastian geht, das werden wir gleich erfahren. Belle and Sebastian sind eine schottische Band, die 1994 in Glasgow gegründet wurde. Die Band hat bis heute 9 Alben veröffentlicht. Das 10. ist Days of the Bacchanal Summer, um das es in dieser Episode gehen soll. Das, was die Band macht, wird ja gerne als Twee-Pop, Barock-Pop, Jangle-Pop oder einfach nur Indie- bzw. Folk-Pop beschrieben. Charakteristisch für die Texte des Songwriters Stuart Murdoch sind kleine Geschichten, die Episoden aus dem Leben von Außenseitern im Teenager-Alter erzählen. Von ca. 1996 bis 2001 wurden die Alben größtenteils von der Band selber produziert und hatten häufig eher nüchterne Arrangements, die meist in Folk-Richtung gehen. Erst mit der Veröffentlichung des Albums Dear Catastrophe Waitress aus dem Jahre 2003 holte die Band sich mit Trevor Horn professionelle Hilfe ins Studio. Das Ergebnis war ein Sound, der deutlich polierter und poppiger war als der der Vorgängeralben. Die Band verfolgte diesen Weg weiter und veröffentlichte im Jahre 2006 The Life Pursuit, diesmal mit Tony Hoffer als Produzenten. Eine Besonderheit von Bell & Sebastian ist, dass seit dem dritten Album The Boy with the Arab Strap anstelle von Stuart Murdoch auch andere Bandmitglieder bei einigen Liedern den Gesang übernehmen. Nun, Days of a Bagonal Summer ist der Soundtrack für Simon Birds filmische Adaption von Geoff Winterharts gleichnamiger Graphic Novel. Die Band wurde vom Regisseur zu einer Zeit engagiert, als Stuart Murdoch einige der älteren Songs überarbeitete, sodass diese Songs den Soundtrack bilden. Get Me Away From Here, I'm Dying und I Know Where the Summer Goes wurden für den Film neu aufgenommen, während Safety Valve aus dem Jahr 1993 stammt. Das alles klingt wie aus einem Guss. Die älteren Songs harmonieren mit dieser Handvoll neuer Songs und machen aus diesem Album ein recht homogenes Werk. Days of the Bagonal Summer ist somit ein Soundtrack, der auch als Album funktionieren könnte. Macht er das auch? Naja, also zunächst einmal hangelt sich dieses Album von einem Song zum anderen. Dramaturgie hat es schon, dieses Album, aber eben keine hübsche Steigerung, sondern eher eine Dramaturgie des Gleichbleibens, des Stetigen, des sich nicht ändern Wollens. Es ist ein bisschen Folk, es ist ein bisschen hübscher Gesang, aber es ist vor allem eines, es ist ein gerüttelt Maß an Langeweile. Denn findet man das erste Lied des Albums noch ganz hübsch, denkt man spätestens beim zweiten schon, okay, da haben sie den ersten Song nochmal anders gespielt, da haben sie nochmal den ersten Song genommen und ihn ein bisschen variiert, aber spätestens beim dritten Song wird man dann doch ungehalten und denkt, was zur Hölle soll das sein, nicht? Das mag alles als Hintergrundmusik für einen Film funktionieren, aber eben nicht auf einem Album. Das ist dann wieder eher Musik, die als Begleitung gedacht ist, aber nicht als Song, der im Vordergrund steht. Das Album fängt wirklich spätestens nach dem dritten Song an, einem fürchterlich auf die Nerven zu gehen, weil es eigentlich gar nichts will, außer vor sich hin zu dudeln. Man muss es einfach so sagen. Es ist ein Song langweiliger als der andere, es findet keine Abwechslung statt. Es gibt keine Dringlichkeit auf diesem Album. Ich weiß auch gar nicht, warum es dieses Album gibt, außer eben für diesen Film. Man merkt einfach, dass er ein paar alte Sachen und ein paar neue Sachen zusammengewurschtelt hat und daraus dann das gemacht hat, was es eben dann jetzt am Ende auch ist, nämlich ein Soundtrack, nicht weniger, aber eben leider auch nicht mehr. Und als Album trägt sich das Ganze für mich nicht. Es wurden im Grunde genommen ein Song genommen und der wurde dann variiert bis ans Ende des Albums. Und man hat im Grunde genommen lauter einschlafende Füße aneinander gereiht. Mehr ist es nämlich am Ende nicht. Es findet einfach keine Überraschung statt. Man fühlt sich überhaupt nicht genötigt, diesem Album intensiv zuzuhören, weil das Album das offensichtlich auch gar nicht von einem will. Und mit solchen Alben kann ich nichts anfangen, weil für mich kein Grund besteht, näher hinzuhören, und wenn es für mich keinen Grund gibt, den Dingen nachzudenken, nachzuhören, nachzuspüren, dann bleibt das Ganze dann eben doch sehr an der Oberfläche, weil es hier eben auch keine tiefgründigen Texte gibt, wie bei dem Album, was ich gerade eben besprochen habe, sondern eben, weil es einfach alles sehr leichtfüßig, könnte man positiv sagen, oberflächlich würde ich eher negativ sagen, da bleibt es eben stark an der Oberfläche. Und das ist eines dieser Alben, da muss ich ganz ehrlich sagen, von Bell & Sebastian erwarte ich schon lange keine Meisterwerke mehr. Aber so langweilig habe ich es dann auch nicht erwartet. Nun, Days of Bagonal Summer von Belle and Sebastian bekommt von mir ein State. Auf unserer Skala von State läuft und rennt, bekommt dieses Album ein State. Ist also quasi bei mir durchgefallen. Ob das auch für Man and the Echo gilt, das gilt es jetzt herauszufinden. Die Band um die beiden Songwriter, Gus Roberts, der die Gitarre spielt und singt, und Joe Froshaw, der den Bass spielt, kommt aus der Industriestadt Warrington am River Mersey. Die beiden haben bereits länger miteinander musiziert und gründeten so 2013 dann eben auch Man and the Echo. Das Quartett besteht außer den beiden schon erwähnten Protagonisten noch aus Drummer Joey Bennett und Keyboarder Chris Gallagher. Gemeinsam mit Paul Wellers langjährigen Weggefährten Stan Kubert nahmen Man and the Echo ihre Debütsingle Honeysucker im Jahr 2015 auf, einem poppigen Ohrwurm gegen Populismus. Musikalisch bewegt sich die Band zwischen Rock, Indie, Soul, New Wave. Laut eigener Aussage wollen sie Musik machen, die niemals langweilig ist. Und ich habe so den Eindruck, dass das auch genau der Anspruch war, den diese Band hatte, als sie dieses Album machte, unter anderem jedenfalls. Man of the Moment ist das zweite Album der Band. Es wurde von Ralph Rundell produziert und ist eine Mixtur aus eben diesen gerade eben schon genannten Musikrichtungen. Und außerdem ist es Indie-Pop mit Dance-Elementen und typisch britischem Humor, Sarkasmus und Ironie. So, und dieses Sammelsurium an verschiedenen Genres findet man nun also auf diesem Album. Und das führt dazu, dass zum einen zwar sich jeder Song irgendwie durchaus im Ohr festsetzt, dass zum anderen aber leider das Ganze ein bisschen wirr ist, denn es hört sich dann alles ein bisschen an nach Franz Ferdinand, Madness, Pulp, Orange Juice oder auch Dexys Midnight Runners, die Älteren werden sich erinnern. Es ist halt nicht wirklich ein Album im klassischen Sinne, sondern eher eine Aneinanderreihung von Songs, könnte man den Eindruck gewinnen. Trotz alledem ist es ein Album, was sich mit dem Brexit beschäftigt, aber eben auf seine ganz eigene Art, auf eine recht hemdsärmelige Art. Was dem Album vielleicht vordergründig fehlt, ist mal wieder die Dramaturgie, aber aus anderen Gründen als bei Belle and Sebastian. Da gab es ja eine, aber die hat mich gelangweilt. Hier gibt es keine und das langweilt mich aber nicht. Obwohl sich dieses Album nämlich anhört wie eine Aneinanderreihung von Singles, ohne ein Album sein zu wollen, ist das sehr spannend und sehr interessant. Die Band scheint zwar noch auf der Suche nach dem Sound zu sein, den sie dann als den ihren annehmen und spielen, aber trotzdem ist das wirklich sehr spannend, was hier passiert. Und vielleicht ist es ja auch der Anspruch dieser Band zu sagen, genau das wollen wir. Wir wollen euch nicht in diese Wohlfühl-Sessel- lehnige Atmosphäre bringen, wie das vielleicht Belle and Sebastian wollten oder gemacht haben, sondern wir wollen, dass ihr nach jedem Song euch aufs Neue irritiert fühlt. Was ja eigentlich toll ist. Kunst soll ja irritieren. Insofern ist das eigentlich schon wieder was Positives. Zum Sound noch ein kleines Wort. Der Sound ist trocken, sehr trocken, was eigentlich wieder typisch britisch ist. Und natürlich ist alles very British. Ich habe ja schon über Humor, Sarkasmus und Ironie gesprochen. Das Ganze ist also nicht nur ein Sammelsurium von verschiedenen Genres, also musikalischen Genres, was hier auf diesem Album zusammengetragen wird, sondern es ist auch wirklich richtig typisch britisch. Und vielleicht ist das unter anderem der rote Faden neben dem Brexit, was hier abgehandelt wird. Und vielleicht muss es auch gar keinen roten Faden in der Musik in diesem Fall geben. Vielleicht reicht ja auch der rote Faden im lyrischen Bereich. Vielleicht ist das auch ausreichend. Wer weiß. Und Man of the Moment von Man of the Echo bekommt von mir ein Läuft. Und apropos Läuft, es läuft die Zeit, und zwar uns weg. Das war eine sehr hübsche Schweineüberleitung, das hatte fast schon Delling-Charakter. Trotz alledem stimmt das natürlich, die Zeit läuft uns weg, diesem Podcast oder dieser Radiosendung, wie man dann auch immer will. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch in der nächsten Sendung Themen. Und zwar werden wir klassisch. Wir hören die 9. Symphonie von Gustav Mahler, gespielt von den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Herbert Blomstedt. Wir bleiben klassisch und hören ebenfalls die 9. Symphonie, aber diesmal von Anton Bruckner, gespielt vom Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Claudio Abbado. Und wir werden nochmal jazzig, denn wir hören Avishai Cohen und Jonathan Avishai, Jazz, der mit Trompete und Klavier daherkommt, und das Ganze heißt dann Playing the Room. Das ist das, worum es nächstes Mal musikalisch geht. Bei Gelesen geht es nächste Woche um Clue Writing. Ich werde mal wieder eine Kurzgeschichte von unseren Freunden von Clue Writing lesen. Das machen wir auch nicht zum ersten Mal und bestimmt auch nicht zum letzten. Ich danke allen fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.